Denken mit Kinnert und Wälzer. Gedankenakrobatik im Phoenix-Podcast.
Herr Wälzer, worüber denken Sie in dieser Woche nach?
Naja, ich glaube, in dieser Woche denkt man geradezu zwangsläufig über die Klimakonferenz nach. Und es geht ja jetzt ins 30. Jahr mit diesen Klimakonferenzen. Und das ist schon eigentlich, glaube ich, einen Gedanken wert, warum auch diese Konferenz im Grunde genommen schon mit der Perspektive beginnt, dass nicht allzu viel dabei rauskommen wird. Zumal die G20 ja in Rom vorher getagt hat und schon die Mitteilung gemacht hat, ich paraphrasiere es etwas bösartig, uns interessiert das eigentlich nicht. Und sich, um das nicht ganz so hart zu formulieren, eine unverbindliche Absichtserklärung abgegeben hat. Und die Leute auf der Glasgower Konferenz jetzt natürlich irgendwie vor diesem Hintergrund sich bemühen müssen, noch irgendwas Sinnvolles rauszukriegen. Und das ist ja, sagen wir mal, wenn man über so lange Zeit so wenig erreicht, obwohl ja 197 Staaten teilnehmen, könnte man ja mal die Frage stellen, ob diese Konferenzen das richtige Mittel sind.
Die Frage ist ja, welchen Sinn und Zweck sie in so einem demokratischen Spiel eigentlich haben. Und für mich, auch als jemand, der ja in einer Partei aktiv ist, war es ja immer schon so, dass man zum Beispiel einmal im Jahr auf Bundesparteitage geguckt hat und erhofft hat oder gewartet hat, was da Großes passiert. Und in Wirklichkeit ist es ja immer so, dass man sich ein Jahr lang im Prinzip darauf vorbereitet oder eben Monate vorher schon längst hinter verschlossenen Türen die Deals verabredet hat. Und dann ist es ja nur noch eine Showbühne, ein demokratisch inszeniertes Spektakel, wo einfach das, worüber man sich geeinigt oder nicht geeinigt hat, Monate und Jahre vorher, das einfach nur präsentiert wird. Also so eine wirkliche Bühne für Live-Action sind diese Konferenzen ja sowieso nicht.
Ja, das ist bei diesen COPs anders. Also wenn man sich die Unterhändler anhört, also welche Arbeit da reingesteckt wird, das vorzubereiten, welche Kommunikationen dort stattfinden, um mit Partnern doch irgendwelche sinnvollen Vereinbarungen zu treffen und andere mit in das eigene Boot zu zielen und ziehen und so. Also das ist schon ernsthaft, das Problem. Also ich glaube, dass alle diese Leute, die dort auf den nicht ganz prominenten Ebenen verhandeln, sehr, sehr klug und sehr, sehr intensiv verhandeln. Nur nützt das Ganze natürlich herzlich wenig, wenn die Regierungschefs und die Regierungen sich dafür nicht interessieren. Und da ist ja halt ein Problem drin. Und es gab schon viele Phasen dieser Art, wo man dann auch halt überlegt hat, na gut, wir bilden Clubs. Es ist eine Fiktion, 197 Staaten auf eine Linie zu bekommen, weil die Interessen sind unterschiedlich, Machtverhältnisse sind unterschiedlich und so weiter und so weiter. Also macht man irgendwelche Clubs, mit denen man dann etwas erreicht. Und ich glaube, dass diese Strategie recht erfolgreich, also immer relativ erfolgreich, mehr als nicht Erfolg gewesen ist. Aber ich glaube, allmählich kommt es wirklich an die Grenze. Und das ist natürlich etwas ganz Ungünstiges, weil auf der anderen Seite die Folgen des Klimawandels ja immer dramatischer und natürlich auch völlig evident werden. Und jetzt haben wir wirklich das Problem, ich meine, wenn sich solche Emittenten wie China im Grunde nicht interessieren und man auch keine Möglichkeit hat, sie irgendwie zu irgendwas zu verpflichten, denn das ist ja unmöglich, dann verliert man natürlich ein bisschen die Zuversicht, dass das Ganze überhaupt noch irgendwas bringt.
Mir erscheinen diese internationalen Treffen deswegen so durchchoreografiert, weil ich ja schon immer vor den Konferenzen höre, was auf den Konferenzen als Erfolg verkauft werden soll. Also, dass jeder weiß, ich komme schon mit meiner Sonntagsrede dorthin, kann einen Erfolg erklären und dadurch bin ich schon mal nicht unter den allgemeinen Erwartungen. Und bei Glasgow ist es jetzt Entwaldung bis 2030. In Rom war es ein Stück weit die globale Mindeststeuer. Also man hat ja schon im Vorhinein zumindest so einen Mini-Erfolg, den man rumerzählen kann, damit gar nicht erst die Erwartungen auf der Konferenz selber, also dass die nicht gebrochen werden können. Und insofern macht das für mich schon einen relativ inszenierten Eindruck.
Ich glaube, da können wir sozusagen kein abschließendes Urteil darüber fällen. Also ich denke, aber das ist zweite Handinformation, weil ich relativ viele Leute kenne, die regelmäßig an diesen Verhandlungen teilnehmen, dass da sehr, sehr ernsthaft, aber dann nicht auf sozusagen der vordergründigen, sondern eher auf einer Hintergrundebene verhandelt wird. und dann die Mühe sehr, sehr groß ist, irgendwie eine Formulierung dessen, was da verhandelt wurde, in so ein Abschlusskommuniqué oder gar in eine Vereinbarung reinzukriegen. Also das ist sehr mühsam. Aber die interessante Frage für mich nochmal, sind das überhaupt Formate, mit denen man relevante Veränderungen erzeugen kann? Punkt 1. Punkt 2. Und den Verdacht hege ich jetzt seit einiger Zeit, ob der Aufwand, den man da reinsteckt, um ein politisch formuliertes Ziel zu erreichen, was physikalisch wahrscheinlich nicht erreichbar ist, ob das eigentlich der zielführende Weg ist, mit diesem ganzen jahrhundertprägenden Phänomen Klimawandel umzugehen. Also was ich damit sagen will, wir haben natürlich die Notwendigkeit der Emissionsreduzierung, die findet bislang aber nicht statt. Ganz im Gegenteil, das steigert sich noch immer weiter, trotz all dieser Anstrengungen. Und gleichzeitig haben wir die Auswirkungen des Klimawandels, haben aber eigentlich keinen politischen Diskursraum. Was bedeutet denn das eigentlich, wenn wir uns jetzt auf die Folgen des Klimawandels lebenspraktisch und politisch einstellen müssen? Also diese Zielverfolgung mit den 1,5 Grad verstellt so ein bisschen die Optik, dass man, auch wenn man das 1,5 Grad-Ziel fiktionalerweise erreichen können sollte, man ja trotzdem jetzt sagen muss, was bedeutet es eigentlich, Freiheit zu garantieren, Rechtsstaatlichkeit zu garantieren, Asyl zu garantieren und so weiter, unter Bedingungen eines Klimawandels, der bereits vorhanden ist.
Also es entpolitisiert sich, weil man sich rhetorisch ja nur auf diese eine 1,5-Grad-Zielvorstellung irgendwie einstellt.
So würde ich das sehen. Es blockiert geradezu die Perspektive. Und jetzt gibt es eine ganz tricky Argumentationsfalle, weil wenn man sagen würde, wir vergessen jetzt das 1,5-Grad-Ziel, natürlich alle aus der Szene sagen würden, um Gottes Willen, wenn man das sagt, dann machen die Bürgerinnen und Bürger überhaupt nicht mehr mit. Wenn man das so. Und auf der anderen Seite ist aber die Fixierung auf dieses 1,5-Grad-Ziel, was nicht erreichbar ist, nach allen Daten, die wir haben, natürlich etwas, was im Grunde genommen die ganze Aufmerksamkeit auf das Gesamtszenario ablenkt, auf einen partikularen Aspekt. Und in dem Sinne, ich stimme Ihnen total zu, das ganze Klimathema total entpolitisiert. Also kein gesellschaftspolitisches Thema, sondern ein rein technisch-naturwissenschaftliches Thema. Und wie kann man das erreichen? Und das ist echt eine Falle, die man sich da über die Jahrzehnte wirklich aufgebaut hat. Und die Falle übrigens geht natürlich darauf zurück, dass niemand Lust hatte, den Leuten zu sagen, dass man nicht einen erfolgreichen Klimaschutz machen kann und niemand verliert dabei irgendwas. Ja? Das ist sozusagen die selbstgebaute Falle.
Was ich mich noch frage, wenn wir über diese internationalen Konferenzen sprechen, da beobachte ich ja eine Verhandlungstaktik international, bei der es dann so aussieht, als ob die Geschlossenheit der internationalen Staatengemeinschaft und die glaubwürdige Inszenierung, dass man ehrlich in Verhandlungen ist, über dem Faktor steht, dass natürlich einzelne Nationalstaaten oder die Europäische Union sagen könnten oder ein Amerika von Joe Biden jetzt sagen könnte, naja, Putin und Erdogan und Brasilien und China machen nicht so richtig mit. Also es wäre ja eine andere Verhandlungsstrategie zu sagen, wir machen schon und jetzt reden wir vielleicht über Strafzölle, vielleicht über andere Mechanismen, aber dass man schon diejenigen klar anspricht und ausspricht, die vielleicht auch unter Zugzwang sind. Und das, was ja aktuell stattfindet, ist ja eigentlich die gegenteilige Strategie. Zu sagen, wir sind alle geschlossen und wir arbeiten daran, sich ein bisschen intransparent machen und damit ja darauf hoffen, dass man Vertrauen aufbaut zu Türkei, zu Brasilien, zu China, zu Russland. Und in diesem Vertrauen zu hoffen, dass diese Länder dann tatsächlich was tun. Aber die Vergangenheit, die jüngere Vergangenheit zeigt ja, dass diese Vertrauenstaktik eigentlich nicht aufgeht. Das heißt, für mich stellt sich schon die Frage, ob man den Strategie wechseln müsste, dass nämlich eine eher progressivere Staatengemeinschaft schon sehr klar ausspricht, wo es auf der Welt eigentlich besonders hakt und wer nochmal unter besonderer Verantwortung stünde.
Würde ich auch so sehen. Und das habe ich vorhin gemeint mit den Clubs. Also es ist wahrscheinlich effektiver und es gibt Beispiele, wo das auch schon funktioniert hat, wo man einfach sagt, wir machen das jetzt. und bauen gewissermaßen eine andere Ausgangssituation auf. Und wenn die brillante Argumentation stimmt, wie fantastisch die wirtschaftlichen Chancen durch einen klimagerechten Umbau sind, hätte man ja auch ein Argument mehr, weil dann wäre man ja ganz vorne, wenn man das tun würde und sagen würde, kommt China und ihr alle anderen, ihr werdet schon sehen. Ja, aber natürlich gibt es die eine Kante dabei, dass es ja sehr schön ist, wenn man solche Leute wie aus China und Brasilien und so weiter hat, indem man sagen kann, ja, wir würden ja gerne, aber die blockieren ja alles. Oder wir würden gerne, aber das nützt ja nichts, wenn die anderen viel mehr imitieren und sich nicht auf irgendwas einlassen. Und insofern ist das ja auch alles ein, wie soll man sagen, also es gab ja mal die schöne Formulierung, es handelt sich eigentlich um ein Mikado, als erster etwas bewegt, der verliert. Ja? Und in gewisser Weise ist die Selbstblockade dieser Verhandlungen natürlich auch so ganz gut beschrieben. Aber generell würde ich sagen, also ich glaube, das ist ja eine Lebenserfahrung, die eigentlich eher banal ist, dass wenn man 25 Jahre lang etwas versucht und es führt nicht zu den notwendigen Ergebnissen, dann sollte man andere Wege gehen.
Was mich noch beschäftigt, ist die Frage, wie es denn gelingen kann, dass zum Beispiel auch dieser historische Blickwinkel von Industrievergangenheit in diesen Verhandlungen und auch in dem, wie Schwellenländer jetzt natürlich vielleicht gar nicht die finanziellen Reserven haben, um sich genau umzubauen, wo wir als Staaten mit starker Industrievergangenheit aber vielleicht nochmal eine andere Verantwortung haben, wie genau dieses Staatenspiel strategisch auch miteinander in Einklang zu bringen ist. Weil das sind ja so historische Perspektiven, die bei aktuellem Stand von aktuellen Verhandlungen sich eher nur auf gegenwärtige Zustände und Mechanismen beziehen.
Ja, und das ist alles total tricky, weil natürlich die Staaten, die jetzt über die Mittel gar nicht verfügen, aber andererseits auch extrem wenig zu dem Problem des Klimawandels beigetragen haben, natürlich mit Recht sagen, finanziert den Löwenanteil an der ganzen Geschichte, dann machen wir mit. Aber die Verursacherstaaten, also die europäischen Industriegesellschaften, die USA, Russland und so weiter, überhaupt keinen Bock haben, das zu bezahlen. Ja? Und dann hat man irgendwie auch kulissenartige Diskussionen. Und das Ganze macht das wahrscheinlich wirklich nicht lösbar. Es gibt einfach Probleme, die auf dem Verhandlungswege, auf dem konventionellen Verhandlungsweg nicht lösbar sind. Ich glaube, wenn man einfach mal so eine realistische Erkenntnis hat, und sagt, ja, was denn aber stattdessen? Da kommt man, glaube ich, wirklich weiter, als immer an diesem selben Modell festzuhalten. Und ich meine, ich verfolge diese Klimakonferenzen wirklich seit 1995. Und das ist natürlich irgendwie was total Absurdes. Wenn ich Zyniker wäre, was ich ja nicht bin, dann würde ich sagen, das meiste, was dabei rausgekommen ist, ist, dass diese Konferenzen immer größer geworden sind. Also sind ja zahlenmäßig von den Delegierten und dem Aufwand, der da getrieben wird und sowas, hat das eine unfassbare Dimension angenommen.
Ich glaube, über 80 SUVs, die Joe Biden gebracht haben.
Alles dieses, Catering Services, Fluggesellschaften, also wir reden heute über 25.000 bis 30.000 Menschen, die so eine Konferenz besuchen. Und als die erste gewesen sind, waren es 900. Ja, und das ist ja was Bizarres, wenn man versucht, sozusagen durch Aufwandserhöhung ein Problem zu lösen, was man nur durch Aufwandsreduktion lösen kann. Also insofern sollte man vielleicht einfach auch mal eine Pause machen. Man hätte ja vielleicht auch diese Corona-Pause als Reflexionsraum nutzen können und zu sagen, nein, wir machen diese Art von Konferenz gar nicht mehr.
Gibt es denn irgendetwas, was man bilanzieren könnte aus dieser jetzigen Konferenz, wo man merkt, da passiert ein Fortschritt? Ich meine, die Rhetorik ist ja von allen Chefs schon irgendwie schärfer geworden. Die Frage ist nur, spiegelt das sowas wie eine gesellschaftliche Dringlichkeit? Oder ist es im Prinzip ein trauriges Bild, weil man sieht, dass trotz dessen, dass die Rhetorik so scharf geworden ist, die Maßnahmen immer noch harmlos bleiben und sich eigentlich deswegen entkoppelt?
Na, es spiegelt sich in ein ganz einfacher Sachverhalt, dass die gesellschaftlichen Machtverhältnisse und die primären Interessen sich nicht verändern durch solche Konferenzen und auch nicht verändern durch andere Dringlichkeiten. Also das ist schlicht und ergreifend so. Das Primat der Ökonomie wird an keiner Stelle jemals ausgehebelt. Und solange man dieses Primat beibehält, kann man den Klimawandel nicht bekämpfen. Punkt, Ende, aus. Ja, aber das gehört natürlich zu den banalen Wahrheiten, die, wenn man sie aussprechen würde, gewissermaßen die Spielanordnung völlig verändern würde. Denn dann müssten natürlich die Konzerne die Klimakonferenzen machen und nicht sozusagen eine in vielerlei Hinsicht impotente oder auch impotent sein wollende Politik an der Stelle. Das am Ende bleibt das Resümee, es wäre wahrscheinlich noch wesentlich schlimmer, wenn es diese Konferenzen nicht gegeben hätte. Aber sie haben leider grundsätzlich nicht mehr die Möglichkeit, am Fortgang des Problems etwas Substanzielles zu verändern.
Vielleicht stimmt es aber doch auch andersherum. Und das ist ein bisschen zumindest aus so einem kleinen parteipolitischen Spektrum meine Erfahrung. Immer wenn ich auf Kreiskonferenzen, Tagungen oder wo auch immer für die Partei sprechen wollte über Diversität und solche Dinge, da hat man mir immer gesagt, aber ihr habt doch hier dieses Diversitätsgremium, wieso besprecht ihr das nicht dort? Also könnte es ja auch im Endeffekt so sein, dass bei vielen internationalen Abkommen und Zusammentreffen über das Klima gar nicht gesprochen wird, weil man immer darauf hinweisen kann, dass wir da dieses andere Gremium haben ungefähr.
Ja, aber ich meine, das ist der Klassiker. Also Gesellschaften unseres Typs, aber auch die Gesellschaften, die halt dieses Wirtschaftssystem haben, lösen ja Probleme nicht durch Problemlösung, sondern durch Schaffung von Institutionen. Da kann man immer sagen, wir haben da diese Leute, die machen das schon und wir machen mal ungestört unser Zeugs weiter. Also das ist sowieso so ein Ding, dass man eigentlich den dominanten Stoffwechselbereich außen vor lässt. Das ist das große Problem.